Willkommen zum nächsten Vortrag und ich werde einfach auf Deutsch umschalten. Ich habe gehört, es gibt Übersetzungen, also ich hoffe, dass der Übergang nicht allzu hart wird. Ich darf den nächsten Sprecher vorstellen. Das wird Timo Gabi-Linke sein. Er hat, bevor er sich einer akademischen Laufbahn zugewandt hat, was ganz anderes gemacht. Er hat Medienproduktion gelernt, hat fürs Fernsehen gearbeitet, auch als Journalist, hat sich mit 3D-Animation und Multimedia-Produktion beschäftigt. Er hat dann begonnen zu studieren, und zwar zuerst in Mayence, stimmt das so?
Mainz.
Ah, Mayence heißt Mainz. Alles klar. Ich habe nur die englische Übersetzung. Ich wusste nicht, dass das Mainz heißt. Also in Mainz und in Berlin, und zwar eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Gebieten. Linguistik, Philosophie, Ästhetik, Politikwissenschaften, Informatik und Soziologie, also ein sehr, sehr breites Feld. Hat sich dann nach Paris orientiert und hat sich dort zwischen 2004 und 2006 vor allem mit der Neurowissenschaft beschäftigt, um Konzepte der Verkörperung, des Embodiments besser zu begreifen, und hat sich aber parallel dazu mit Fragen der Poetik beschäftigt. Das Ganze mündet in eine derzeit im Entstehen begriffene Arbeit zur Theorie einer apparativen Hermeneutik, die als Doktorarbeit an der FU Berlin entsteht. Er hat natürlich zu sehr vielen Dingen publiziert, vor allem auch über Gegenwartskunst. Eine Publikation, die für unseren Zusammenhang vielleicht besonders interessant ist, heißt Überleben und Zusammenleben, das anthropologische Problem und die Bedeutung des technischen Handelns, das letztes Jahr in einem Sammelband erschienen ist. Und damit darf ich auch schon das Wort übergeben.
So, vielen Dank für das Wort. Und ich möchte mich auch gleich bei den Vorrednern bedanken, die den Dingbezug so stark gemacht haben bei Kübler. Das erspart mir sehr viel Einleitendes, worüber ich auch sehr froh bin. Ich denke, dass es auch wichtig ist, den Dingbezug klar zu unterstreichen, auch wenn er bei Kübler doch relativ, ich würde fast sogar sagen, unscharf bleibt. Also er liegt irgendwie auf einer impliziten oder eher paradigmatischen Ebene, die nicht wirklich theoretisch dargestellt ist, finde ich. Trotzdem ist aber, glaube ich, der Ansatz, der in The Shape of Time angerissen wird, sehr stark auf die Dinge zu beziehen und vielleicht sogar darin begründet in gewisser Weise. Also ich möchte jetzt nicht nochmal auf Akteur-Netzwerk-Theorien eingehen. Das finde ich, das hat Avinorm schon sehr gut gemacht, die Beziehung zwischen Kübler und Latour herzustellen, hat sicherlich einige Probleme auch, die aber nicht unbedingt bei Kübler liegen, sondern vielleicht eher bei Latour. Darauf werde ich jetzt nicht so eingehen. Was ich aber gerne ergänzen würde, das ist ein Terminus, der oder ich fange erstmal so an, also es ist ja mittlerweile so, dass Dinge, auch epistemische Dinge, in der Wissensproduktion sehr ernst genommen werden, dass die konstruktive Rolle der Dinge auch auf die Wissensproduktion bezogen wird. Und ich möchte jetzt aber noch nichts in der Sache vorwegnehmen, sondern noch einen anderen Terminus hinzufügen, den Terminus der Distributed Cognition eines amerikanischen Kognitionspsychologen, Edwin Hutchins, der kognitive Vollzüge sozusagen in the wild untersucht und mit dem Terminus der Distributed Cognition darauf reagieren will, dass bestimmte Entscheidungen oder Problemlösungen unter einem gewissen Handlungsdruck nicht bei den einzelnen Subjekten, bei den sogenannten Entscheidungsträgern liegen, sondern oft eben in den Dingen, die sich im Raum um diese sogenannten Subjekte oder Akteure verteilen. Also dass quasi diese Handlungen mehr oder weniger von den Dingen getragen werden. Andererseits könnte man diese Distributed Cognition, wie wir gestern gesehen haben, vielleicht auch anders verstehen als ein im Raum verteiltes Gedächtnis, ein historisches Gedächtnis, das quasi auf der Sammlung der Dinge beruht. Und darauf will ich mich in Bezug auf Kübler jetzt beziehen. Ich will ganz gezielt auf die Bedeutung der Gegenwärtigkeit, also der gegenwärtigen Versammlung von Dingen eingehen und natürlich damit auch die Problematik ansprechen, dass die zeitliche Form der Dinge, also die zeitliche Struktur, immer aus dieser Gegenwärtigkeit heraus konstruiert werden muss. Also sie ist nicht eine Kategorie, die, also ich würde das jetzt mal ein bisschen in Frage stellen, dass man sich auf die Kategorie der Zeit verlassen kann, über die man die Dinge von vornherein interpretiert, sondern erst hat man mit den Dingen zu tun, mit ihrer Materialität, mit ihrer Präsenz, und die Zeit entsteht im Nachhinein. Da möchte ich jetzt einen Bezug zu einer eventuell transkulturellen oder postkolonialen Perspektive in Küblers Ansatz herstellen, weil Kulturen sich ja nicht dadurch unterscheiden, dass sie Dinge haben. Dinge gehören zu allen Kulturen. Sie unterscheiden sich aber sehr wohl dadurch, wie sie mit Dingen umgehen. Also durch die Praxis, durch bestimmte Vollzüge, die auf den Dingen selber wieder beruhen können. Und diese Praxis könnte man auch als eine Konstruktion der kulturellen Zeit verstehen. Dadurch unterscheiden sich Kulturen, aber eben nicht dadurch, dass sie mit Dingen hantieren. So, also ich beginne mal, ich beziehe mich auf, wie gesagt, auf Kübler und vor allen Dingen auch die Frage, welche Bedeutung hat die Gegenwärtigkeit der Dinge für ihre Geschichte? Kübler konzentriert sich, ja, wie bekannt ist, auf den empirischen Sachverhalt dieser gegenwärtigen Sammlung von Dingen im Raum. Er stellt in darin konvergierende und divergierende Formgebung fest, Ähnlichkeiten. Er identifiziert sicher nur hypothetisch Prime Objects und schließt auf Repliken. Doch dabei geht es ihm nicht um eine durch die Geschichte offenbarte Wahrheit, sondern um den bloßen Sachverhalt ihrer materiellen Wirklichkeit. Nur daran lassen sich zurückliegende Produktionszusammenhänge konstruieren. Kübler schreibt selbst, "We depend for our extended knowledge of the human past mainly upon the visible products of man's industry." Diesen Satz lese ich als Küblers Bekenntnis zu einem radikalen Positivismus. Alles, was wir gegenwärtig über die Existenz vergangener Zivilisationen sagen können, liegt in der Sphäre des Sichtbaren. Es ist gespeichert in materiellen Dingen, die im Raum existieren. Ist das zu laut? Oder geht das? Das gilt besonders für die Kunstgeschichte, die sich primär auf kulturelle Artefakte und nur sekundär auf Texte bezieht. Anders als die Historie, die ein vergangenes Geschehen berichtet und es narrativ aufbereitet, und auch anders als die Geschichtsforschung, die einen zurückliegenden Ereigniszusammenhang darzustellen versucht und verborgene Strukturen beschreibt, kann die positive Kunstgeschichte sich in erster Linie nur darauf beziehen, was die Zeit übrig lässt. Obwohl es sich dabei immer um kulturelle Erzeugnisse handelt, spreche ich im Folgenden von Dingen, um ihre räumlich und zeitlich begründbare Fremdheit dadurch zu unterstreichen. Anders als in der Darstellung eines kulturellen Gedächtnisses kann die Kunstgeschichte der Dinge nicht auf ihren Nutzen und kulturelle Praktiken schließen. Umgekehrt heißt das, dass sie die materiellen Ablagerungen der kulturellen Zeit nicht durch Gebrauchsformen bestimmen kann, die den dynamischen Teil eines kulturellen Gedächtnisses ausmachen. Weil der Nutzen der ästhetischen Dinge weniger in Frage steht als zum Beispiel bei Alltagsgegenständen, mit denen sich die Archäologie hauptsächlich beschäftigt. Weil der Nutzen ästhetischer Dinge weniger in Frage steht als der von Gebrauchsgegenständen, erfordert die materielle Kunstgeschichte einen radikalen Bezug auf Dinge. Und genau das ist es, was Küblers Methode von anderen kulturwissenschaftlichen Vorgehensweisen unterscheidet. Er bezieht die Objekte der materiellen Kultur nicht auf ein kulturelles Gedächtnis und darin gebildete Praktiken, sondern er bezieht sie auf sich selbst, also die Dinge untereinander, ihren inneren Zusammenhang und ihren zeitlich-seriellen Zusammenhang. Dadurch ist die vergleichende Analyse der Formgestaltung weniger auf bestimmte kulturell spezifische Gebrauchs- und Bedeutungssphären angewiesen Und sie kann auf dem gemeinsamen Nenner ästhetischer Problemlösung interkulturelle Bezüge herstellen. Damit ist aber nicht gesagt, dass die Dinge keine kulturelle Zeit speichern und nicht als Teile eines materiellen Gedächtnisses betrachtet werden können. Ihnen wird im Gegenteil eine eigene Historizität unterstellt, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. An dieser Stelle lässt sich aber festhalten, dass Kübler die Geschichte im Gegensatz zu einer hermeneutischen Wiederaneignung über einen harten Positivismus und radikalen Bezug auf Dinge angeht. Unterhalb metaphysischer Fragen und semantischer Figuren bezieht er sich damit direkt auf die materielle Infrastruktur eines speziellen historischen Wissens. Man muss seinen Ansatz in dieser Hinsicht vom Anachronismus unterscheiden, den George Didi Übermann der Kunstgeschichte als Methodologie empfohlen hat. Hier wird der Kontrast zwischen Gedächtnisgeschichte und Dinggeschichte deutlich, was abermals zeigt, dass diese weniger auf kulturelle und historische Kontexte eingeschränkt ist als jene. Als Bildwissenschaftler bezieht Didi Übermann sich nicht auf kulturelle Dinge, sondern auf ein visuelles Medium, das auf spezifische Weise Zeit komprimiert. Das funktioniert nicht nur, wenn gewisse mythische und historische Szenen in einen aktuelleren Formbestand übertragen werden, sondern auch, indem kulturelle Gegenstände dargestellt werden, die in unterschiedlichen historischen Abständen zur Entstehungszeit des Bildes liegen. Ein Beispiel wären antike Säulen in Gemälden der Renaissance, womit eine tausendjährige Zeitspanne, die sich zudem auch über verschiedene Kulturen erstreckt, im Bildraum zusammengedrängt wird. Das Bild wird dadurch zum Vehikel für zeitspezifische Formen. Es spaltet die Zeit, indem es vergangene Zeiten auf dem Weg ihrer verdichteten Repräsentation vergegenwärtigt. Zugleich versammelt es die Dinge im Sinne einer kumulativen Geschichtsauffassung. Dabei geht es also nicht um eine unmittelbare Geschichte der Dinge und die Darstellung ihrer wirklichen Zeit, sondern um Mediengeschichte und die Beschreibung von dargestellter Zeit. Anders gesagt, es handelt sich um eine durch Repräsentation und Zitat erinnerte Geschichte. Die Bildgebung kann dann auf die Mechanismen der Vergegenwärtigung und Selektion von Formen und Inhalten bezogen werden. Bei der Darstellung von Orientalen in manchen Bildern Delacroix handelt es sich zum Beispiel nicht um Kulturtransfer, sondern um eine mehr oder weniger direkte Aussage über den Kolonialismus der französischen Kultur. Das Aufleben des antiken Formenbestands in der Renaissance hat weniger mit altgriechischen oder mit der altrömischen Kultur zu tun, als mit politischen und sozialen Veränderungen im spätmittelalterlichen Europa. Das Dargestellte ist daher kein kulturelles Relikt, sondern ein Element der Erinnerungskultur einer Gesellschaft. In diesem Sinne verkörpert das Bild die kulturelle Zeit nur als Vehikel einer erinnerten Geschichte, in der Formen und Ereignisse zurückliegender Zeiten sinnhaft ausgewählt und symbolisch vergegenwärtigt werden. Die im Bild komprimierte Zeit wird eher semiotisch aufgesplittert als materiell gespeichert. Außerdem indiziert das Bild nicht die kulturelle Zeit als solche, sondern es stellt eine kulturell erinnerte Zeit dar. Es bedeutet aber einen methodischen Unterschied, ob man sich auf kulturelle Darstellung von Zeit bezieht oder auf eine konkrete, das heißt in den Dingen verkörperte Zeit. Die Gedächtnisgeschichte bezieht sich nicht unmittelbar auf Form und damit auf die Materie, in der sie gespeichert sind. Sie bezieht sich auf bestimmte Darstellungen und ihre kontextuell verankerten Bedeutungen. Dadurch ist sie immer auf einen bestimmten kulturgeschichtlichen Deutungsrahmen festgelegt, aus dem die Sinnwelt zurückliegender Zeiten wiederhergestellt wird. Hier wird ein Unterschied zwischen Medienbezug und Dingbezug deutlich. Ein Medium ist immer mit einem motivierten Gebrauch verkoppelt. So drückt etwa ein Renaissance-Bild die im Sinne des Klassizismus gefühlte, propagierte Nähe zur Antike aus. Als Gebrauchsmittel produziert ein Medium dadurch aber auch immer eine Bedeutung und wird zum Gegenstand der Interpretation. Anders liegt die Sache bei der Beschreibung von künstlerischen Dingen, die dem Gebrauch und der Interpretation neutraler gegenüberstehen. Was natürlich auch einen Vorteil hat, dass man sich eben mit Relikten beschäftigen kann, die sehr, aus einer sehr viel weiter zurückliegenden Zeit stammen können. Man beschreibt dann eben zunächst die Dinge. Für Kübler entsteht historische Diskontinuität nicht aus kulturellen Operationen des Erinnerns, Zitierens oder Repräsentierens. Sie wird erst in der unmittelbaren Präsenz zu den Dingen erkennbar und drückt sich anhand zusammengehender oder auseinanderstrebender Formgebungen aus. Die interobjektive Beschreibung dieser Form hält dabei die unmittelbare Nähe zu den kulturellen Artefakten. Ihre zeitliche Ordnung wird also nicht, wie in der bildlichen Darstellung, aus einem kulturgeschichtlichen Interpretationsrahmen hergeleitet, sondern sie wird durch den Vergleich konstruiert, der die gegenwärtige Versammlung der Dinge immer schon voraussetzt. Während in den Bildbeschreibungen die Idee einer zwar zersplitterten, aber kumulativen Geschichte mitläuft, kommt Kübler ohne diese Vorstellung aus. Da er sich nicht auf Darstellungen und ihren symbolischen Charakter, sondern auf die materiellen Formen der Dinge bezieht, kann und muss er von ihrer aktuellen Präsenz ausgehen und sich auf die Sphäre des Sichtbaren beschränken. Die negative Dimension der Geschichte, die durch die Vergegenwärtigung eines Abwesenden zum Ausdruck gebracht wird, wird dabei vernachlässigt. Schließlich bleibt noch, dass seine Gegenstände harte historische Fakten sind, während Darstellungen immer auf Bedeutungen verweisen, die nur innerhalb veränderlicher Kontexte wiedererkennbar werden. Die Analyse von Formen verweist dagegen unmittelbar auf die sichtbare Materie oder eben auf das, was die Zeit überdauert hat. Das ist ein Aspekt, den ich gestern noch sehr interessant fand, dass Formgebungen hängen ja auch in gewisser Weise von dem Material und der Beschaffenheit des Materials ab. Also es gibt Materialien, die Formen möglich machen, die andere Materialien nicht möglich machen. Und davon hängen natürlich auch wieder Ideen ab. Gut, also diesen Punkt sehe ich bei Kübler eigentlich sehr stark, jedenfalls auf seiner Ebene des Dingbezugs gegeben. Das, wie wir auch gestern gesehen haben, dass er in dem Buch verschiedene Kapitel über Material, Massen, Formen und so weiter unterscheidet. Also ich fasse zusammen, die Gedächtnisgeschichte ist immer auf kunstgeschichtliche Deutungsmuster, auf bestimmte Inhalte, auf Motive, Symbolen, auf Symbole, einen kulturell geprägten Symbolbestand eingeschränkt und die materielle Kunstgeschichte durch ihren Dingbezug ist etwas freier von einem kulturspezifischen Sinnpool. Die Radikalität von Küblers Dingbezug ist dadurch vielleicht schon etwas deutlicher geworden. Ich glaube, dass man den Bezug auf Dinge und Materie schon deshalb nicht unterschätzen darf, weil wir durch unsere kulturelle Semantik kaum darauf vorbereitet sind. Dinge haben in den Kultur- und Geisteswissenschaften keine lange Tradition. Heute ziehen sie zwar das Interesse auf sich, doch als The Shape of Time entstand, war das noch nicht in der Weise der Fall. Kulturelle Sinnwelten unterscheiden sich nicht nur durch ihren Symbolbestand, sondern auch durch ihre spezifische Weise, wie sie Zeit konstruieren. Wenn der transkulturelle Aspekt im Dingbezug vermutet werden kann, dann muss sich Küblers theoretische Darstellung einer Geschichte der Dinge auch mit der Zeitsemantik der modernen westlichen Zivilisation berühren. Wie nimmt er den zeitlichen Existenzmodus von gegenwärtigen Dingen wahr? Und in welcher Beziehung steht diese Erfahrung zur westlichen Zeitsemantik? Wie bekannt ist, geht die Dichotomie zwischen heißen und kalten Gesellschaften in der strukturalistischen Kulturanthropologie auf Claude Lévi-Strauss zurück. Kalte Gesellschaften lassen sich danach als aus einer synchronen Struktur heraus beschreiben, weil ihre Prozesse durch Wiederholungen organisiert werden und auf eine Stillstellung der Zeit angelegt sind. Ein Geschichtsbewusstsein wird solchen prähistorischen Gesellschaften beim vulgären Gebrauch dieser Opposition einfach abgesprochen, da ihre Sinnwelt den Begriff der Vergänglichkeit nicht kenne. Eine kumulative Geschichte könne sich erst in heißen Gesellschaften entfalten, zu denen viele Schriftkulturen gehören, die ihre Vergangenheit aufzeichnen und deshalb über einen zeitlichen Orientierungssinn verfügen. Solche Gesellschaften sind nicht durch eine wiederkehrende Zeit, sondern durch irreversible Ereignisse bestimmt und müssen aus einer diachronen Struktur heraus beschrieben werden. In dieser Separation spiegelt das moderne Chronotop wider. Mit diesem Begriff von Michael Bakhtin meine ich ein implizites oder praktisch konstituiertes Sinnniveau, auf dem Kulturen, also in diesem Fall die westliche, ihre Zeit konstruieren. Vereinfacht gesagt zerfällt das westliche Chronotop scheinbar unvereinbar in lineare Kontinuität und chronologische Diskontinuitäten oder kosmologische Revolutionen. Das heißt, dass zwischen der Vorstellung eines fortlaufenden Geschehens und den Erfahrungen einer eher naturalen, wirklichen Zeit getrennt wird. Kueblers empirisch begründetes Zeitmodell, das aus offenen und parallel laufenden Sequenzen montiert wird, stellt dazu eine deutliche Alternative dar. Die Form der Zeit wird nicht chronologisch begriffen, andererseits aber auch nicht linear und kontinuierlich. Zyklische Formen blendet Kubler aus. Stattdessen beschreibt er diskontinuierliche serielle Einheiten aus ihrer rein diachronen, ereignishaften Struktur, die entweder offen oder, wenn sie von einer anderen Serie abgelöst wurden, geschlossen sind. Dadurch entsteht auf der Darstellungsebene das Bild einer nichtlinearen Diachronie. Auf der paradigmatischen Ebene steht Kubler aber den im Raum verteilten historischen Dingen gegenüber. Seine Forschungssituation wird deshalb durch eine unhintergehbare Synchronie beherrscht, die wohl auch die Ausgangsbedingung seiner nichtlinearen und räumlich diachronen Zeitkonstruktion ist. Zumindest findet sich der synchrone Vergleich der Dinge auch noch im diachronen Arrangement von nebeneinander laufenden Serien wieder. Offensichtlich trifft in Kublers Zeitmodell die herrschende moderne Zeitsemantik auf Widerstände der materiellen Kultur, was eine geschichtstheoretische Problemlösung erforderlich gemacht hat. Ihre Neuheit liegt wohl darin, dass die Darstellung einer Geschichte der Dinge unmittelbar aus der Gegenwärtigkeit dieser Dinge resultiert. Wie kann die Historizität der Dinge beschrieben werden oder was hat es mit dem Modus der Gegenwärtigkeit auf sich? Zunächst müssen sie einen dehnbaren Ikonismus aufweisen, der Kubler erlaubt, die unhintergehbare Synchronie seiner Forschungssituation in Diachronie umzuwandeln. Also mit dehnbarem Ikonismus meine ich einmal die Präsenz, die synchrone Präsenz der Dinge und andererseits eine gewisse indexikalische Struktur, dass sie als zeitliche Erstreckung wahrgenommen oder interpretiert werden. Kubler schließt ja von dem, was noch immer da ist, auf zurückliegende Prozesse und auf die Reihenfolge, in welcher die Dinge einmal aufgetaucht waren. Den zeitlichen Existenzmodus von kulturellen Artefakten veranschaulicht er durch die übertragungstechnische Metapher von Signal und Relais, deren Bedeutung für seine Konzeption wohl kaum überschätzt werden kann. Sie taucht in dem Abschnitt auf, wo er im Anschluss an Henri Faucillon zu einer negativen Auffassung von Aktualität kommt. It is the interchronic pause when nothing is happening, the void between events, schreibt Kubler. Einen positiven Befund stellt er dagegen den Relikten aus, die aus vergangenen Zeiten übrig bleiben und als Signale bezeichnet werden. These signals are like kinetic energy stored until the moment of notice. Wenn Kubler für seine Objekte die Metapher des Signals gebraucht, dann geht er offensichtlich von einer abstrakten Entsprechung zu historischen Gegenständen aus. Ein Signal verweist immer auf ein zurückliegendes Ereignis und einen distanzierten Ort. Es ist ein zeitliches Phänomen, das durch den räumlichen Abstand zu seiner Quelle bestimmt werden kann. Deshalb kann es im Moment der Signalaufnahme nicht mehr aktuell, sondern nur gegenwärtig sein. Seine Gegenwärtigkeit besteht dann aber in seinem spezifischen historischen Abstand zur Aktualität, der den zeitlichen Charakter des Dings ausmacht. Es ist also immer beides, eine bleibende Struktur und ein zurückliegendes Ereignis. In sprachlicher Hinsicht spiegelt dieser Modus in dem doppelten Widerspruch von jetzt und einst hier und dort wider, der offenbar eine zeitsemantische Unbestimmtheit provoziert. Dadurch entsteht vermutlich eine Arbitrarität, die den konventionellen Gebrauch von diachronen und synchronen Zeitzeichen aufbricht und es möglicherweise erlaubt, den synchronen Ikonismus der Dinge in diachrone Zeitformen zu übersetzen. In diesem Sinne kann jedem Werk ein problemgeschichtlicher Index unterstellt werden, der seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Serie signalisiert. Um auf den historischen Ort und die zeitliche Ordnung der Dinge zu schließen, müssen also die synchronen Signifikanten ihrer Gegenwärtigkeit in Signifikanten der Diachronie übersetzt werden. Damit geht Kübler zwangsläufig von diachronen Vorannahmen aus und versteht das Kunstwerk in seiner zeitlichen Erstreckung. Er schreibt ihm eine gewisse Wirksamkeit auf die Ereignisse künstlerischer Produktion zu, und das heißt natürlich auf das Handeln anderer Produzenten. Wenn er schreibt, a work of art is not only the residue of an event, but it is its own signal directly moving other makers to repeat or to improve its solution. Hier wird der historische Ereignischarakter der Dinge sehr deutlich erkennbar, durch den Kübler die künstlerischen Produkte wie energetische Elemente versteht, die einen performativen Drive in die Geschichte der Dinge bringen. Kübler fasst kulturelle Produkte also als etwas Singuläres auf, in dem zugleich Diachronie und Synchronie, Ereignis und Struktur als materielle Historizität gespeichert sind. Die Geschichte ist immer zugleich ein Geschehen und das Wissen von diesem Geschehen, ein Ereigniszusammenhang und seine Darstellung. Kübler zufolge wird Letzteres durch Signale vermittelt, die in der Gestalt von kulturellen Dingen erkennbar bleiben. Folglich wird die Darstellung der Geschichte der Dinge durch Dinge selbst vermittelt, was nicht eine bestimmte kulturelle Zeitform, sondern ihre noch immer gegenwärtige Präsenz voraussetzt. Die Bedingung dieser Geschichtsdarstellung liegt also nicht, wie in der Gedächtnisgeschichte, in Operationen des Erinnerns, sondern im positiven Sachverhalt einer räumlichen Versammlung der Dinge. Damit wird die moderne Leitdistinktion zwischen Materie und Gedächtnis, synchronen und diachronen Zeitzeichen verworfen. Eine absolute Diachronie wäre ein fortlaufendes Geschehen ohne Gedächtnis. Absolute Chronologie wäre hingegen permanente Wiederkehr ohne Geschichte, also reine Synchronie. Und es ist eigentlich klar, dass sich eine Kultur kaum untersuchen lässt, wenn sie das eine oder andere wäre. Also sie hat immer ein Gedächtnis und natürlich einen Ereigniszusammenhang. Bei Kübler wird aber Diachronie aus der synchronen Beobachtung wiederhergestellt, wobei umgekehrt diachrone Elemente als parallel laufende Serien nebeneinander angeordnet werden können. Beide Formen sind hinsichtlich der Gegenwärtigkeit der Dinge irreduzibel. Weshalb man sich diese Verkopplung von synchronen und diachronen Merkmalen als Historizität der Dinge vorstellen kann, aber meiner Meinung nach aus dem Gesichtspunkt unserer westlichen Zeitauffassung und auch unserer modernen Zeitauffassung, die auf die Zukunft hin ausgerichtet ist, anders als zum Beispiel auf die Vergangenheit. Was okay beim Historiker natürlich nochmal ein bisschen anders aussieht. Gut. So, ich meine aber, dass quasi diese Unterscheidung zwischen heißen und kalten Gesellschaften, die auf dieser Unterscheidung zwischen synchroner und diachroner Zeitkonstruktion beruht, in Kublers Konzept nicht vorkommt, also nicht eingehalten werden kann. Auch wenn seine Betonung auf Diachronizität liegt, ist er in seinem Umgang, in seiner Beschreibung der Dinge auf die Synchronie festgelegt, auf den direkten, unmittelbaren Kontakt zu den Dingen in der Gegenwart und quasi auch auf eine Interaktion mit seinem Gegenstand. Schließlich erweist sich die Geschichte der Dinge noch in einer ganz anderen Hinsicht als kulturübergreifende Konzeption. Kübler ersetzt den idealisierten Wert der Kunst durch einen psychologisch beschreibbaren Funktionswert und relativiert den soziologischen Kunstbegriff aus der anthropologischen Perspektive. Artistic inventions enlarge human awareness directly with new ways of experiencing the universe, schreibt Kübler in The Shape of Time. Das führt zwangsläufig von einer gesellschaftlichen auf eine kulturanthropologische Bedeutung der Kunst und zur Frage, wie kulturelle Erzeugnisse mit den menschlichen Wahrnehmungs- und Denkformen verkoppelt sind. Wenn der Archäologe sich fragen muss, warum Gegenstände in der Erde landen, muss der Kunsthistoriker sich natürlich die Frage stellen, warum manche Artefakte ins Museum kommen und andere nicht. Kübler vertraut dabei zu Recht auf die Formenanalyse, denn eine Opposition zwischen Gebrauchsgegenständen und eher zweckfreien, reinen Kunstobjekten ist für ihn nicht eindeutig. Nutzen und Ästhetik werden in kulturellen Erzeugnissen immer auf die eine oder andere Weise miteinander verknüpft. Wenn der symbolische Kunstwerk fällt und die Objekte nicht durch eine entsprechende gesellschaftliche Bedeutung als Kunstwerke prädizierbar sind, dann bleiben nur die formalen Qualitäten der Dinge, um deren künstlerisch-ästhetischen Charakter wahrnehmungs- und denkgeschichtlich auszulegen. Die Formgebung wird dann als Ausdruck kognitiver Leistung betrachtet, was zwangsläufig einen privilegierten Fokus auf Kunst aufhebt. Rudolf Arnheim betrachtet in Visual Thinking Sinnesformen als Abbilder von Kräftekonfigurationen, die unserem geistigen und körperlichen Dasein zugrunde liegen und den Einrichtungen der Gesellschaft und ihrem Ideenbestand eine Struktur geben. Die besten Leistungen der Kunst erkennt er deshalb dort, wo sie nicht als solche bezeichnet werden. Die Kunst wird vielmehr als eine Form der kulturellen Praxis verstanden, die Formen, Dinge, Vorgänge veranschaulicht und jene Elementarkräfte wahrnehmbar macht, durch die der Mensch seine Stellung in der Welt, sein Verhältnis zu den Dingen und seine Erfahrung der Zeit wiedererkennen kann. Auch diese Sichtweise ist in Kuplers The Shape of Time und dem darin vertretenen Ding-Positivismus bereits angelegt. Durch den methodischen Dingbezug erscheint die Kunst nicht mehr als etwas, das durch bestimmte Gesellschaftsstrukturen wie Aufklärung, Individualismus, freien Besitz, freie Märkte begründet und nur auf dem Geschichtskonto einer bestimmten Kultur verbucht werden kann. Es handelt sich vielmehr um gestalterische Praktiken, die in verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Weise auftreten und zeigen, wie Zeit erfahren wird. Das heißt also, dass alle Kulturen zur Sammlung der Dinge beitragen. In dieser Hinsicht kann die Kunst als ein globales Medium betrachtet werden, das Formen kultureller Zeiten sichtbar macht und als Erfahrungsraum von Interkulturalität durchwandert werden kann. Vermutlich hat Kubler den Zeitbegriff des modernen Chronotops nicht deshalb modifiziert, weil er sich für die kulturelle Zeit marginalisierter Kulturen interessierte oder die Intention verfolgte, eine interkulturelle Zeitlichkeit darzustellen. Ich glaube eher, dass es sich um eine theoretische Problemlösung handelt, die mit der empirischen Forschungssituation, und das heißt mit Kuplers paradigmatischer Ausrichtung an Dingen, begründet werden kann. Die Zeitkonzeption wäre also ein sekundärer Effekt, sozusagen ein theoretischer Bonus, der vom Widerstand der gegenwärtigen Ansammlung der Dinge getragen wird. Sie stellt eine offene Form dar, um die materiellen Reste der Geschichte zu organisieren. Vielen Dank.